Grüß Gott und herzlich willkommen zur Lebenshilfe von Radio Maria. Begrüßt Sie Christian Ortner, heute ausnahmsweise aus dem Studio von Radio Maria Südtirol. Es geht um Grenzfragen zwischen Psychiatrie und Spiritualität mit Professor Raphael Bonelli. Ich darf ganz herzlich Professor Raphael Bonelli bei mir am Telefon begrüßen. Grüß Gott und guten Morgen, herzlich willkommen.
Guten Morgen, grüß Gott.
Jetzt hat es mit der Verbindung geklappt. Ich freue mich auf die Sendung und darf Sie zu Beginn gleich um den Impulsvortrag für den heutigen Tag bitten. Und im Anschluss haben wir dann die Möglichkeit, mit unseren Zuhörern ins Gespräch zu kommen.
Ja, danke für die liebe Einleitung. Das Thema passt sehr gut zu diesem Missgeschick, das jetzt passiert ist, weil wir haben ein Faxgerät installiert und deswegen ist dann plötzlich das Telefon nicht mehr durchgegangen und das habe ich zu spät bemerkt. Jetzt, also es ist nicht perfekt gelaufen und das Thema wäre heute ein bisschen religiöser Perfektionismus, beziehungsweise wie komme ich Gott näher, wie komme ich Gott eben nicht näher, weil meine Psyche mir einen Strich durch die Rechnung macht. Bei Perfektionismus ist prinzipiell mal kein spirituelles Problem, sondern einfach ein psychologisches. Perfektionismus ist eine psychische Schwierigkeit, eine Grundhaltung, die der Mensch hat, mit der er sich prinzipiell mal im Leben wirklich schwer tut und wo er panische Angst hat vor den eigenen Fehlern. Es ist ein Lebensgefühl, ein schlechtes Lebensgefühl, bei der sich ein innerer Druck, eine innere Spannung aufbaut, wo sich der Mensch gezwungen fühlt, immer mehr zu leisten und immer unzufriedener ist mit dem Leben, mit sich selbst und mit allen Menschen auch rundherum. Das bedeutet, Perfektionismus ist prinzipiell einmal eine Ängstlichkeit, eine Angst, etwas falsch und nicht richtig zu machen. Und da müsste man jetzt eigentlich sagen, Religion ist die beste Therapie dafür, weil Religion ist ja angstlösend. Religion ist, also die gute und gesunde Religion ist ja etwas, was den Menschen die Angst nimmt. Und das haben auch atheistische Psychologen und Psychoanalytiker schon erkannt. Ich zitiere da gern den bekannten Fritz Riemann, der den Klassiker schlechthin über Angst geschrieben hat. Sein Buch heißt Grundformen der Angst und selbst er als bekennender Atheist hat Religion als einen effizienten Weg beschrieben, Angst zu bewältigen. Er sagt, dass Religion die Angst hilft, die Angst zu ertragen und sie vielleicht für unsere Entwicklung fruchtbar zu machen. Und jetzt, wenn ich jetzt als Psychiater und Psychotherapeut in meiner Praxis sitze und mir überlege, stimmt das also, dass die religiösen Patienten, die kommen, keine Angst mehr haben, dann kann ich nur sagen, nein, das stimmt leider nicht. Also ich habe eigentlich relativ viele perfektionistische Patienten und ich hoffe, ich kann klar machen, dass das ja schon eigentlich ein Widerspruch in sich ist. Eigentlich kann man sich nicht gleichzeitig als geliebtes Kind Gottes fühlen und andererseits perfektionistisch sein, das heißt panische Angst vor den eigenen Fehlern haben, wirklich krampfhaft versuchen, eben jeden Fehler zu vermeiden und zumindest und zu vertuschen und niemals einen Fehler zuzugeben. Und wie ist das zu verstehen? Wie gibt es das, dass das so häufig ist? Also es ist ein Problem des Zeitgeistes in erster Linie. Es ist nicht ein Problem der Religion. Wie ich schon sagte, die Religion hat die Antwort auf dieses Problem des Zeitgeistes, weil der Zeitgeist ist perfektionistisch, ist krankhaft, ängstlich, dass er irgendwas falsch macht. Der Grund ist, dass der Perfektionist sich sehr schwer damit tut, zu glauben, dass er liebenswert ist, damit auch zu glauben, dass Gott einen lieb hat, dass Gott einen in der Hand hält, dass Gott geborgen in Gott ist. Der Perfektionist kann es schwer fassen, dass Gott ihn wirklich unbedingt liebt, das heißt ihn ohne Bedingung liebt, ohne dass er jetzt einmal vorher was leisten muss, ohne Gegenleistung, weil eben die Gegenleistung dieses ich habe etwas geleistet und jetzt mag man mich, das ist ganz tief drinnen im Kopf des Perfektionisten. Und so kommt er logischerweise zu dem irrigen Schluss, dass auch vor Gott nur die Leistung zählt, nicht? Und so wie der Musterschüler oder das Mamakind, das immer nur versucht, mit möglichst viel Leistung geliebt zu werden, so ist eben auch der Perfektionist versucht, vor Gott möglichst viel Leistung hinzustellen und dann zu erwarten, dass man also brav genannt wird oder eventuell gelobt oder vielleicht sogar eventuell bewundert, weil man einfach so besonders viel geleistet hat. Der Perfektionist verwechselt die Ebene des Handelns mit der Ebene des Seins. Also das heißt, er glaubt, wenn er handelt, wenn er was macht, wenn er aktiv ist, wenn dann wird er von Gott geliebt und nicht, weil er ist. Und deswegen kippt er in einen rastlosen Aktivismus, in rastloses Tätigsein und möglichst viel also Leistungen vor Gott hinzustellen. Und das ist ein Missverständnis der Beziehung zwischen Gott und dem Menschen, der den Menschen einfach unbedingt liebt. Und das kann der Perfektionist schwer packen. Er tut sich schwer in der Rolle des Beschenkten. Perfektionist prinzipiell und der religiöse Perfektionist nun natürlich jetzt in unserem Thema im Besonderen. Er tut sich schwer, als fehlerhafter Sünder vor Gott zu stehen, und es ist ihm diese Rolle des Bedürftigen, des Bittenden zu unsicher. Gerne würde er sich vor Gott hinstellen am Ende der Zeiten und sagen, naja, also wenn man meine Abrechnung anschaut, dann habe ich mir wohl das Himmelreich verdient, da brauche ich jetzt keine Barmherzigkeit dazu. Ich habe genug geleistet dafür, so und so viele Rosenkränze und ich war Pastoralassistent und habe Kommunion ausgeteilt und habe Lesungen vorgelesen und habe das und das gemacht und jetzt bin ich also noch so viel Aktivismus für dich oder Aktivität für dich, komme ich da wohl jetzt da ohne besonders viel Barmherzigkeit rein, nicht? Und das, nicht also dieses vor Gott stehen und sagen, Herr, ich bin nicht würdig, dieses Herr, ich bin nicht würdig, das, den Satz vor Gott zu sprechen, nämlich ehrlich zu sprechen, das hält der Perfektionist nicht aus. Diesen Satz schafft er nicht, Herr, ich bin nicht würdig. Und ich bin noch immer ganz betroffen davon, dass ich mal erfahren habe, dass eine Pastoralassistentin oder eine Religionslehrerin, weiß ich nicht genau, aber ich kann mich erinnern, es war weiblichen Geschlechts, das tut jetzt nichts zur Sache, aber meine Erinnerung, ihre Kinder instruiert hat, nicht zu sagen, Herr, ich bin nicht würdig, sondern Herr, ich bin würdig. Weil sie offensichtlich selbst perfektionistisch angenagt war. Einfach dieses unwürdig vor Gott stehen und eben aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund, so geht es ja weiter, Herr, ich bin nicht würdig, aber sprich nur ein Wort. Und die Gnade, das alles von ihm zu erreichen, das schafft der Perfektionist nicht. Also in diesem geheimnisvollen Zusammenspiel von Gnade und Gott selber entgegengehen, was wir halt Askese nennen, nicht? Also die Gnade und Askese hat der Perfektionist mit der Gnade überhaupt nicht viel am Hut. Es ist ihm zu unsicher. Und diese Haltung ist ein Irrtum, jetzt ein theologischer Irrtum, den wir schon lang kennen, weil schon ein eifriger Mönch, Pelagius, das Jahr 400 hat schon diese Haltung gehabt, und die Lehre, die daraus entstanden ist, heißt nach diesem Mönch Pelagianismus. Und die ist, dass man sich das Himmelreich, wenn man sich ganz fest anstrengt, doch selbst verdienen kann. Augustinus widerspricht dem sehr und sagt, das stimmt nicht, die Gnade ist eben wichtig. Also das innere Dogma, die Haltung des Perfektionisten ist, ich muss tadellos vor ihm stehen, da muss ich mir nichts verzeihen lassen, dann hänge ich nicht mehr von seiner Güte und Willkür ab, nicht? Weil das ist das, was dem Perfektionisten so schwer fällt. Also perfektionistische Religiosität ist missverstandene Religiosität. Nicht? Religion ist ein Geschenk Gottes an den Menschen, die ihm erleichtert, eine innere Freiheit zu erzielen. Nicht? Während der Perfektionist in sich gefangen ist, unfrei, ist dieses Herr, ich bin nicht würdig, die Eintrittspforte zu einer lebendigen Gottesbeziehung. Es gibt keine Gottesbeziehung, wenn einer ins Gebet geht und sagt, Herr, ich bin würdig und schau mal, wie super ich bin und der Zöllner da hinten, ich bin nicht so grauslich wie der, sondern ich bin echt würdig und wir zwei können da auf gleicher Augenhöhe reden. Nicht? Manche sich auch schwer, Herr zu sagen, Gott zu Jesus Christus und sagen dann nur noch Bruder. Das ist auch schon so ein Problem, das einer lebendigen Gottesbeziehung dann nicht hilft, weil das eine asymmetrische Beziehung ist zwischen Gott und uns. Gott ist einfach alles, im Vergleich dazu nichts. Das heißt, der Schritt, die Ungewissheit, der Schritt hinein in das ich auf Gott ganz einlassen, aber auch im Sinn von seine eigene Fehlerhaftigkeit anzuerkennen und demütig anzunehmen, das ist ein Schritt Richtung Wahrheit einerseits, aber auch ein Schritt Richtung Befreiung, weil selbst Betrug zu glauben, dass wir uns selbst erlösen können. Und da gibt es eine Perfektionismus-Therapie in der Heiligen Schrift und mit der Stelle möchte ich Sie dann einladen, auch anzurufen und auch teilzuhaben an dieser Sendung. Und die Perfektionismus-Therapie in der Heiligen Schrift lautet, sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung und der Leib wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel im Himmel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht und sie sammeln keine Vorräte in Schalen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur eine kleine Zeitspanne zu verlängern? Das ist sowas von aktuell, ist sowas von tief und das sagt so direkt die Antwort auf das Perfektionismusproblem, das wir heute mit dem Zeitgeist haben.
Eine erste Hörerin hat uns erreicht, die Frau Veronika aus Österreich. Grüß Gott, Sie sind jetzt auf Sendung.
Dankeschön, grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich habe eine Frage. Sie haben das erwähnt mit dieser Religionslehrerin oder Pastoralassistentin, die da den Kindern beigebracht hat, zu sagen, ich bin würdig. Ich weiß nicht, mein Gedanke dazu war, wäre es nicht möglich, dass sie vielleicht gemeint hat, ich bin würdig, weil ich ein Kind Gottes bin? Also nicht aus eigener Gerechtigkeit, sondern eben, weil ich ein Kind Gottes bin und weil ich erlöst bin. Vielleicht in dem Sinn, wäre das nicht möglich?
Naja, sie hat einen kirchlichen Text zu 100% umgeschrieben. Wenn die Kirche sagt, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, dann ist das ja das, was die Kirche uns lehrt, Gott zu sagen. Das kommt aus der Heiligen Schrift, wo der Hauptmann zu Jesus sagt, bitte hilf mir. Und dann sagt Jesus, na okay, dann komme ich. Und dann sagt er, aber ich bin nicht würdig, dass du einkehrst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort. So wird mein Diener gesund. Und dann sagt Jesus, wow, das ist aber wirklich super. Das heißt, diese Ehrfurcht zu sagen, ich bin nicht würdig, und dieses nicht einfach umzukehren, das, glaube ich, ist einfach nur eine ganz falsche Haltung Gott gegenüber.
Na, ich wollte nur sagen, vielleicht hat sie es anders gemeint und hat nicht bedacht, dass es eben, weil es aus der Schrift kommt, richtiger wäre, das so zu sagen. Aber, ja, weiß ich nicht. zuvor.
Nein, es ist ja, ich meine, mir geht es jetzt nicht darum, weil ich bin ja kein Richter und muss diese Dame ja nicht richten und ich kenne sie auch gar nicht und ich habe das auch nicht selber erlebt.
Ja.
Und es ist im Prinzip auch egal, aber die Haltung sehe ich jeden Tag. Diese Haltung, Gott ist auf jeden Fall gütig und ich kann ja machen, was ich will und das ist ja kein Problem und ich unwürdig, also das kann man ja wirklich nicht sagen. Das ist eine Haltung, die uns ständig, es ist nicht selbstverständlich, wir sind Kinder Gottes, weil Gott uns zu Kindern gemacht hat, aber nicht, weil wir das weil wir da was geleistet haben und wir sind prinzipiell mal unwürdig und versucht habe, in dieser Sendung zu sagen, ist, dass es ganz wichtig ist für eine Beziehung und eben auch für die Gottesbeziehung, dass man mal wahrnimmt, was man wirklich ist und wenn man sich zu hoch einschätzt, dass man sich dann in dieser Beziehung schwer tut. Und ich glaube, die Umkehrung, die 180 Grad Umkehrung eines kirchlichen Textes hat für mich schon mehr mit Besserwisserei zu tun als nur ein kleines Missverständnis, aber das ist jetzt nur als Psychiater nebenbei gesagt. Aber im Prinzip kann uns egal sein, was sie gedacht hat. Mir ging es um die Haltung. Und die Haltung ist, glaube ich, besser, wenn man sich als unwürdig erkennt, den Gott würdig gemacht hat. Und nicht, dass man durch seine Leistung schon einmal prinzipiell würdig ist und dass Gott sozusagen keine andere Möglichkeit mehr hat, als super zu sagen. Darum ging es mir heute.
Ja, also ich habe eben gemeint, nicht durch Leistung. Vielleicht hat sie gedacht, nicht durch Leistung, aber es macht nichts. Ich habe sie verstanden, Dankeschön.
Danke. Gern, danke Wiederhören. Für Ihren Anruf. Wiederhören.
Es hat uns wieder eine Anruferin erreicht, hier in der Lebenshilfe. Ich darf die Frau Maria aus Wien begrüßen. Sie sind jetzt auf Sendung. Herzlich willkommen.
Danke. Grüß Gott, Herr Professor.
Grüß Gott, Frau Maria.
Mein Problem, ja, ich bin nicht würdig. Aber ich würde sagen, das geht bei mir so weit, dass es dann schon an dem Wertgefühl, an dem Selbstwertgefühl geht. Und was mich in letzter Zeit plagt, ist, wenn religiöse Zeiten sind, ich habe in mir, in der Herzgegend, so einen Druck und so ein Zittern. Und das verstehe ich eigentlich auch nicht. Könnten Sie mir da ein bisschen helfen?
Wir haben in der Herzgegend einen Druck und ein Zittern.
Ja, ja. So als wenn der Böse in mir arbeiten würde. Dass ich halt nicht bete und nicht zur Messe gehe
Also, da muss man wirklich, das muss man sich ganz genau anschauen. Zuerst muss man das medizinisch abklären, weil gewisse Sensationen rund um die Herzgegend kann ja natürlich auch mit dem Organ des Herzens zu tun haben. Nicht? Also das ist gut abzuklären. So wie Sie schildern, würde ich das jetzt eher nicht ins Organische einordnen. Mhm. Aber Sie werden verstehen, dass ich durchs Telefon jetzt keine Diagnose stellen kann. Aber da muss man zuerst einmal abklären, ob nicht mit Ihrem Herz was nicht in Ordnung ist. Und das Zweite ist dann psychisch, nicht? Wenn Sie sagen, Sie haben Probleme mit dem Selbstwertgefühl, Sie tun sich schwer, Sie fühlen sich vielleicht nicht wohl. Ja, Angst vielleicht auch noch. Na dann, dann muss man sich das auch psychologisch anschauen, wenn Sie sagen, dass ein Zittern rund um das Herz haben, dann klingt das danach, dass die Nerven auch ein bisschen angespannt sind und da kann man vielleicht Psychotherapie helfen und einschreiten und auch vielleicht die Angst ein bisschen lösen und vielleicht schauen, ob es irgendeinen Konflikt gibt. Das würde jetzt am Telefon auch zu weit reichen. Also ich würde das jetzt so wie als Eindruck nicht eine religiöse Dimension interpretieren, sondern eher auf diese zwei Bereiche schieben, so vom Gefühl her am ehesten auf die psychologische Ebene. Und wenn Sie sagen, Herr, ich bin nicht würdig, dann ist das bei Ihnen so radikal Selbstwertgefühl angekratzt ist. Na, wissen Sie, das christliche Selbstwertgefühl ist nicht, ich bin so super. Das christliche Selbstwertgefühl ist, ist, ich werde von Gott geliebt. Deswegen ist die Frage, mangelt es an Selbstvertrauen? Also mangelt es nicht an Selbstvertrauen, sondern an Gottes Vertrauen, nicht das Selbst.
Ja.
Es geht weder um Selbstwertgefühl noch um Selbstvertrauen, sondern es geht um Gottesvertrauen.
Ja, ja.
Wie schaut es denn aus mit Ihrem Gottesvertrauen? Also Sie müssen das jetzt nicht beantworten, weil ich mache jetzt keine öffentliche Gewissenserforschung mit Ihnen, sondern nur, ich versuche jetzt mit Ihnen gemeinsam nachzudenken. Weil wenn ich wirklich Gottesvertrauen habe, dann kann ich mich weit rauslehnen, weil ich ja gesichert bin. Ja? Also wenn wir jetzt das Segelboot als Bild nehmen, man kann sich umso weiter rauslehnen aus dem Segelboot und ein Gegengewicht zum Segel bilden, je besser man auch sich anhält oder angegurtet ist. Ja? Und dieses Angurten, dieses sich hinaushängen und sagen, ich bin nicht würdig, das Angurten ist das Gottesvertrauen. Wenn ich nicht wirklich fest an Gott vertraue, auf Gott vertraue, dann muss ich mich zurückziehen auf das sogenannte Selbstwertgefühl. Das ist ein Wort, mit dem ich nicht sehr zufrieden bin. Also zumindest ich bin nicht zufrieden damit, dass das der höchste Wert ist, sondern der höchste. Also ich glaube, in diesem Zusammenhang, den ich jetzt formuliere, ist der höchste Wert, sagen, Herr, ich bin dein Kind, ich vertraue auf dich, ich bin ein Kind Gottes, ich bin eben dein Kind, du hältst mich. Sein, ich bin geborgen in dir, geborgen in Gott, und dadurch ist sowas wie ein Selbstwertgefühl nicht notwendig, weil man denkt, man ist eben weg von sich selbst. Verstehen Sie? Da ist zu viel Fokus auf sich selbst.
Ja. Mhm.
Der liebt, der schaut nicht auf sich selbst, sondern der liebt, schaut auf das Du. Und in dem Thema, das wir heute haben, nämlich die Gottesbeziehung, ist die Liebe zu Gott ja, besteht ja darin, dass man auf ihn schaut, dass man das Reich Gottes vermehrt auf Erden, schaut, dass Gott verwirklicht wird, also nicht man selbst verwirklicht wird, sondern Gott verwirklicht wird im Alltag, in meinem Alltag. Aber es geht nicht um mich und es geht nicht darum, dass ich mich besonders wertvoll fühle, sondern dann kann man wirklich aus vollem Herzen sagen, Herr, ich bin nicht würdig und du komm, nimm Platz in mir, in meiner Seele, ich möchte ein Tempel des Heiligen Geistes sein und du beginn in mir zu wirken, in meinem Leben, und ich möchte mich aber bekehren, weil ich nicht würdig bin. Nicht? Also ich bleib wirklich, da es hier ein bisschen aneckt, auch bei diesem Wort sehr, sehr klar stehen, ich bin nicht würdig. Nicht? Das tut gut, das sagen zu können, ich bin nicht würdig. Das ist keine Beleidigung des Selbstwertgefühls, sondern das ist eigentlich eine Tatsache. Und der Mensch, der gegen Gott rebelliert hat und eben sagt, Gott ist tot oder Gott ist nicht so wichtig, der hat immer gesagt, ich bin würdig, ich brauche keinen Gott dazu. Das ist ein Irrtum.
Ja, ja, aber es quält mich nicht die Tatsache, dass ich sehe, wie groß ich bin, sondern ich sehe, dass ich entsetzlich klein bin, dass ich also und dadurch auch dann innerlich schwach werde. Es ist dann keine Kraft in mir, weil ich sage, ja, ich bin für nichts und alles ist wahrscheinlich für nichts, was ich mache. Und das irgendwie quält mich. Es quält mich nicht, dass ich als Hüge zum Beispiel geht so mäßig alles nicht. Aber trotzdem habe ich so eine Schwäche in mir. Also im Kopf weiß ich, Gott ist die Macht, also Gott ist der Herr, aber in mir selber, da stimmt irgendwas nicht.
Aber was quält Sie denn? Was quält Sie denn, wenn Sie unwürdig sind? Was quält Sie dran?
Immer wieder Angst in mir.
Ja, wovor ist die Angst?
Ich glaube,
ja, aber das
würde
ich mir an Ihrer Stelle nachdenken, weil das löst es auf. Ja? Wenn Sie Angst haben, dann muss man sich immer fragen, Angst wovor? Die meisten Menschen, die Angst haben, haben letztlich Angst zu sterben. Nicht, aber letztlich eine Angst zu sterben muss
ja,
man der haben, der nicht
da kann ich
an
schon
Gott
sagen, als Kind, wie ich in der Kirche gehört habe, am Sonntag nicht in die Messe, ist Todsünde. Und ich war sowieso von zu Hause aus mit Angst irgendwie. Ja, das war in mir. Und dann noch das, also bin ich mehr oder weniger immer in die Kirche gegangen, weil also ich wollte nicht auf ewig sterben. Gott war für mich ja alles. Ich bin auch mit meinen Problemen zu Gott gegangen und nicht zu meinen Eltern. Aber das
ja,
ist
aber Sie erzählen mir doch jetzt, dass Sie jetzt Angst haben. Haben
ja,
Sie jetzt
ja,
Angst,
ja.
In die Hölle zu kommen? oder weil Sie von Kind ist ja schon länger her, dass Sie Kind waren.
Ja, das stimmt, aber das ist halt noch immer in mir. Aber ich will dann
nicht lang. Moment. Also das muss ich klarstellen. Also wenn jemand sagt, pass auf, geh nicht in den Löwenkäfig, weil dort ist es gefährlich, dann hat das ja nichts mit einer Drohbotschaft zu tun, sondern es ist eine Tatsache. Und die Kirche sagt bis heute, dass eine absichtlich ausgelassene Sonntagsmesse eine schwere Sünde ist. Also da hat sich nichts geändert. Die Frage ist nur, was ist das Motiv, in die Messe zu gehen? Ist es Liebe oder ist es Angst? Da gibt es zwei verschiedene Ebenen. Aber dass man einem Menschen sagt, pass auf, ein Löwenkäfig ist gefährlich und da könntest du zu Tode kommen, hat ja noch nichts mit einer Drohbotschaft zu tun oder mit Angst. Verstehen Sie? Also das ist ja noch kein Grund, um dass Sie jetzt, ich weiß nicht, 40 oder so Jahre später sagen, Sie haben ein Problem mit dem Selbstwertgefühl, dass man Sie informiert hat, dass die Sonntagsmesse verpflichtend ist. Also ich glaube, da ist kein kausaler Zusammenhang.
Ja, ich wollte nur sagen, das war der Beginn eigentlich. Und so ist in mir immer, ich muss machen, was Gott sagt. Also dieser Perfektionismus, nicht?
Genau. Genau, der Perfektionismus besteht aber nicht darin, dass es Gebote gibt, sondern der Perfektionismus besteht darum, wie nehme ich die Gebote auf. Aber wissen Sie, am leichtesten nehmen Sie die Gebote auf, wenn Sie sagen, Herr, ich bin nicht würdig, aber sprich du nur ein Wort und meine Seele wird gesund. Ich bin nicht würdig, damit endet ja das nicht, sondern aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wenn Sie jetzt innerlich den zweiten Teil dieses Satzes auch noch nachvollziehen, dann haben Sie keine Angst mehr. Weil Gott schaut Sie an, liebevoll, und er spricht das Wort, dass Ihre Seele gesund wird. Das fehlt noch.
Ja, ich bedanke mich, dass Sie sich so lange Zeit mit mir genommen haben.
Gern.
Herzlichen Dank. Danke auch
für den Anruf.
Sie halten.
Grüß Auf Wiederhören. Bei uns wartet eine weitere Hörerin am Telefon. Ich darf jetzt die Frau Hilling aus Oberösterreich begrüßen. Sie sind auf Sendung.
Ja, grüß Gott, Herr Doktor.
Grüß Gott.
Ich habe manchmal, ich werde sehr viel gelobt. Ich weiß nicht warum, aber und da habe ich ein Problem. Weil wenn man so gelobt wird, da werden so große Erwartungen in einen gesetzt. Und die kann ich nicht erfüllen. Ich sage immer, ich mache meine Fehler. Ich glaube, ich habe das Recht dazu, dass ich schwach bin. Und ich bin auch schwach, ich merke das, ich weiß es. Aber ich brauche das Lob nicht. Ich denke mir so, ich weiß, was ich wert bin. Weil wenn man so viel gelobt wird, das ist nicht gut. Was sagen Sie dazu?
Ich freue mich, dass Sie anrufen und das ist eine ganz tolle Frage, die mir auch nicht häufig gestellt wird und deswegen freue ich mich umso mehr. Lob kann Gift werden. Lob kann Gift werden, weil sie den Menschen eitel macht. Und ich bin ganz, ganz noch immer beeindruckt von dem Buch von Thérèse von Lisieux, der Selbstbiografie. Das habe ich, glaube ich, 10-mal gelesen, aber die eine Stelle, da überkommt es mich immer, wie sie ein kleines Mädchen ist und am Strand herumläuft und dann kommt ein Ehepaar und sagt, was für ein süßes Mädchen, und sie sieht durch den Augenwinkel, wie ihre ältere Schwester ihnen bezeichnet, tut das Mädchen nicht so viel loben, das ist eh schon so. Ja? So, es wird eh schon so oft gelobt. Und das finde ich sehr, sehr schön und in unserer Zeit, wird zu häufig, also oftmals, besonders in der Pädagogik, zu häufig gelobt und zu wenig auch in Frage gestellt. Ich meine, ich bin jetzt überhaupt kein Freund davon, dass man Menschen oder Kinder fertig macht oder dass man, aber Lob ist ja auch oft eine Lüge. Nicht? Also, man hat ja auch nicht immer alles richtig gemacht. Also, was ich Ihnen empfehle, also ich hatte auch einen Freund, der ständig überschwänglich mich gelobt hat, bis ich gesagt habe, du pass auf, du bist eine schwere Belastung für mich, weil ich eh schon so eitel bin und wenn du da ständig in diese Wunde hineinschlagst, dann tust du mir nicht gut. Und daraufhin hat er kapiert, dass ich das ernst meine und ich empfehle Ihnen auch das zu sagen. Also es sind ja nicht lauter Leute, die sie loben, wahrscheinlich lobt sie nicht jeder, sondern...
Nein, aber
es gibt halt ein paar Leute, die aber, das hat auch was Selbstgefälliges. Es gibt Menschen, die loben und befinden sich für ganz gute Menschen. Das hat manchmal was Selbstgefälliges, nicht? Also, weil ich bin so positiv und lobe alle Menschen, nicht? Aber ich glaube, manchmal muss man den Menschen auch helfen, zu sagen, was falsch ist. Also, ich empfehle Ihnen, sich mit diesen Freunden oder Bekannten zu konfrontieren und sagen, du pass auf, das ist ja nur die Hälfte der Medaille, also entweder du bist blind oder du lügst, beides ist nicht gut, auf jeden Fall tut mir das nicht gut, wenn du nicht zu viel lobst, also sei so lieb und sag mir die Wahrheit und sonst unterlass einfach das Loben. So würde ich das einfach sagen, ganz freundlich und nicht, ja, und passen Sie aber auf, dass Sie, dass das nicht ein weiteres Phishing für Compliments wird, sondern dass Sie, dass er oder sie in ihren Augen sieht, dass sie das wirklich ernst nehmen, dass es, dass das wirklich eine Belastung ist, weil es kann auch was sehr Selbstgefälliges sein, ah, die Leute loben mich so und was soll ich da machen, aber bitte, wenn sie mich loben, nicht, da müssen sie aufpassen, aber wenn sie sich vor Gott stellen und wenn sie sich vor dem Allerheiligsten hinknien, dann merken sie ja, dass die Unrecht haben mit dem Loben, nicht, dass das Lob Gott gebührt, und dass sie halt, wenn sie Glück haben, mit ihm in Verbindung stehen. Und wenn nicht, dann gibt es für Lob überhaupt keinen Grund.
Danke, Herr Doktor, danke.
Gern. Danke für den Anruf. Wiederhören.
Bei uns in der Sendung wieder ein Anruf. Uns hat erreicht die Frau Barbara aus Salzburg. Herzlich willkommen.
Ja, grüß Gott, Herr Professor.
Grüß Gott.
Ich lese zurzeit die Hütte. Das kennen Sie sicher, das Buch, oder?
Ja, das ist mir schon mehrfach empfohlen worden, aber ich habe es noch nicht gelesen, aber es liegt auf meinem, also Nachkastel ist übertrieben, aber ich habe es schon gekauft.
Na super. Na, ich wollte das jetzt einbringen, weil ich lese jetzt gerade und jetzt höre das Thema für Ihnen und es passt so zusammen, eben die Damen, was vorher angerufen haben, eben die Ängste und ich kämpfe in letzter Zeit auch so mit Ängsten und so und jetzt ist mir eben das Buch in die Hände gefallen, das habe ich mir nicht getraut, es zu lesen, weil vorher ist ja so eine Geschichte, wo ein Mädchen entführt wird und so. Das habe ich dabei noch ausgelassen, weil ich habe vier Kinder und ich habe einfach nur viel Angst. Ich denke, nein, was mir passiert. Aber ich jetzt habe ich nachher angefangen und aber es geht nachher so eine wunderbare Geschichte, ein Roman, aber es geht genau um das, dass er nichts von uns verlangt und dass er uns so lässt, wie wir sind. Und dann spricht wieder Jesus, dann spricht wieder der Vater und dann wieder der Heilige Geist. Und es ist wirklich empfehlenswert für Menschen, die was mit dem Perfektionismus und mit den Ängsten, die es mir geht, dass man ja nicht genug machen kann, weil man muss was tun, dass man geliebt ist und so. Und das haben wir, das ist ein Teil von uns drinnen. Und das ist für mich so hilfreich. Natürlich muss man das dann aufarbeiten, so langsam, weil da sind so viele Themen drinnen, die muss man durchstudieren, glaube ich. Aber es ist wirklich ein faszinierendes Buch, kann ich nur empfehlen.
Ja, also habe ich auch schon gehört. Ich kann nichts sagen, weil ich es noch nicht gelesen habe, aber schön, dass Sie davon erzählt haben und wir nehmen das, also die Hörer und ich haben da von Ihnen jetzt was gelernt.
Ja, nein, ich habe viel, man kann wirklich von dem Buch was lernen, ja. Also kann ich wirklich den ganzen Hörern empfehlen.
Ja. Schön.
Okay.
Ich danke Ihnen.
Beitrag. Danke.
Danke. Wiederhören. Wiederhören.
Auf Wiederhören. In der Lebenshilfe geht es heute um Grenzfragen zwischen Psychiatrie und Spiritualität mit Professor Raphael Bonelli. Und unser Telefon hört nicht auf zu klingeln. Also ich glaube, wir treffen hier wirklich einen Nerv auch mit diesem Thema. Und ich darf die nächste Hörerin begrüßen, die Frau Rickmann aus der Schweiz. Auch unsere Zuhörer in der Schweiz sind zugeschaltet. Sie sind jetzt auf Sendung.
Danke. Grüß Gott, Herr Professor Bonelli.
Grüß Gott.
Ich möchte auf den Beginn Ihres Vortrags zurückkommen und möchte voranstellen ein kleines Gedankenspiel, wenn man von einem lieben Freund ein schönes Geschenk bekommt, über das man sich freut. Man ist voller Dank. Und nun stellen wir uns einmal vor, ein Jahr später wird man dort zur Geburtstagsfeier eingeladen. Und man überlegt sich, ich möchte ihm ein schönes Geschenk mitbringen und man nimmt eben dieses Buch und schenkt es ihm wieder. Das wäre ja ein Affront ohnegleichen, nicht? Das wäre also ein Stoß vor den Kopf und ein Stoß ins Herz. Jetzt übertragen zum Anfang Ihrer Ausführung. Und ich möchte anschließen an das allen bekannte Weihnachtslied. Es ist ein altes Lied, der Text kommt von Paul Gerhardt. Ich stehe an deiner Krippe hier, o Jesu, du mein Leben. Und dann kommt in Melodiewiederholung die zweite Zeile, die heißt, ich komm und bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Was du mir hast gegeben. Und dann heißt es zum Schluss, nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin und lass dir's wohl gefallen. Und ich denke, wenn wir dieses Christkind und diese Aussage im Herzen mit weiter ins Nehmen, dann haben wir diese Hilfe auch im Volksmund ausgedrückt, die Sie uns von hoher wissenschaftlicher Warte aus bereits gegeben haben, wofür ich Ihnen danken möchte.
Ist das jetzt für einen Zusammenhang mit
ich komme und bring, ja? Wenn der Gläubige jetzt in unsere Lebensfrage übertragen zu Christus, zum dreifaltigen Gott sagt, ich komm und bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Das heißt, in der Vergebung der Sünden, die wir durch Christus annehmen dürfen, kommen wir weg vom religiösen Perfektionismus.
Ja, klar, weil wir natürlich alles von...
Nicht? Wir können ja gar nicht von uns aus leisten. Und das haben Sie sehr eindringlich deutlich gemacht. Und dafür wollte ich Ihnen danken. Und es drückt sich eigentlich in diesem schlichten Kirchenlied aus, das ja eigentlich aus dem Volk kommt. Ich komme und bringe und schenke dir, was du mir hast gegeben. Und das wäre im weltlichen Rahmen, dem wir uns ja alle abstrampeln müssen, das wäre im weltlichen Rahmen ja völlig unmöglich, dass ich jemandem etwas schenke, was er mir vorher geschenkt hat.
Na, als Erwachsene, nicht? Also, aber wir sind eben nicht ebenbürtig gleich.
Richtig.
Gott
ja.
ist eben in erster Linie nicht Bruder, sondern Gott und Herr und König. Und das und mit Kindern geht das, nicht? Also wenn ein Kind mir etwas schenkt, was ich ihm geschenkt habe, weil es einfach nichts anderes hat und in seiner Kindlichkeit eben aus dem Herzen heraus etwas schenkt.
Ja, das könnte wahr und gut sein.
Und deswegen ist eben dieses Gott ist Vater, wir sind die Kinder, deswegen ist dieses Bild so stimmig, deswegen verwendet es ja auch daher so häufig, um uns zu erklären, wie die Beziehung ist. Aber ich nehme eben sehr häufig wahr, dass die Menschen gar nicht mehr ein Gespür dafür haben, wie hoch Gott über ihnen ist, dass er nicht manipulierbar ist, dass man nicht einfach über ihn verfügen kann und über Gott wird schon Ja dazu sagen und jetzt ändern wir halt den Kommunionzulass und jetzt ändern wir halt das und das. Und das ist da sehe ich die Ehrfurcht schwinden und damit aber auch die Gottesbeziehung. Weil das ist halt dann keine Gottesbeziehung mehr, die Gottesbeziehung geht verloren. Wenn die Ehrfurcht verloren geht und wenn eben dieses Herr, ich bin nicht würdig, verloren geht. Aber ich sehe schon, dass wir da gleich schwingen und ich danke Ihnen für Ihren Anruf und Sie klingen nicht wie eine Dame aus der Schweiz für mich.
Aber nein.
Sehr
nein.
Schön.
Wir wissen ja das und das ist, wir wissen nicht, wir glauben und dürfen aus diesem Glauben wissen, das muss sich ja daraus ergeben, dieses Wissen. Das ist ja kein Wissen aus uns selbst, dass Christus Mensch geboren ist auf Erden, dass er in unsere Sünden hineingestiegen ist, um uns daraus herauszuholen und ans Kreuz getragen hat und dass er auferstanden ist. Und so dürfen wir wirklich mit diesem Weihnachtslied auch durchs ganze weltliche Kalenderjahr hindurch diesen Gedanken mitnehmen. Ich stehe an deiner Krippe hier und also, löse du mein Leben. Nicht? Ich komm und bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Ich danke Ihnen. Behüt Gott.
Ade. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Bei uns wieder eine Hörerin aus Österreich, die Frau Gertrude aus Wien. Sie sind jetzt auf Sendung.
Ja, grüß Gott, vielen Dank. Grüß Gott, Herr Professor Ponelli.
Grüß Gott.
Ich möchte gerne ein positives, wie soll ich sagen, Feedback, also was mir Gutes widerfahren ist, in ganz furchtbaren, schlimmen Situationen, weniger zu Perfektionismus, sondern zu Glauben und Vertrauen, als ganz furchtbare Situationen waren und ich glaube, habe mich zerreißt vor Kummer, Sorge, Angst um meinen Sohn, habe ich zufällig zu Radio Maria gefunden und da war gerade das Jahr der heiligen Therese von Lisieux und sie sagt ja, was Jesus am meisten verletzt, das ist der Mangel an Vertrauen. Und das habe ich mir immer wieder zu Herzen genommen und hat mich sehr, sehr getragen. Und einige Monate später habe ich dann einen Bibelspruch ziehen dürfen, der da heißt, denn aus Timotheus 1, 7 bis 8, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und da muss ich sagen, da halte ich mich immer wieder an, wenn schlimme Situationen kommen und wo ich wirklich oft am Verzweifeln und Verzagen bin, dass ich dann, ja, sag Jesus, jetzt kannst du mehr du, bitte sorge du, ich übergebe dir alles, ich kann nicht mehr. Und dann geht es irgendwie immer doch wieder mit guten Schritten weiter.
Ja, ja, also das Dankeschön, dass Sie das so schön mit Ihren eigenen Worten darstellen. Und da fällt mir dieses Jesusbild von der göttlichen Barmherzigkeit ein, von der heiligen Faustina Kowalska. Ja. Die, wo eben unten steht, Jesus, ich vertraue auf dich.
Ja.
Dieses Jesus, ich vertraue auf dich, das ist eben der Punkt. Und aber man kann, also ich vertraue auf dich bedeutet eben auch, du bist Gott und ich bin Geschöpf. Du bist der Schöpfer, ich bin das Geschöpf. Hier ist die Ordnung. Im Wort, ich vertraue auf dich, ist die Ordnung da und hergestellt. Nicht? Und das, was den Menschen oftmals eben abgeht, ist, das Göttliche an Gott wahrzunehmen und diese Allmacht und die Klarheit, die Gerechtigkeit. Und weil dann tun sie sich auch leichter, so einen Satz zu sagen. Letztlich tut es uns gut, auf die Knie zu gehen vor Gott.
Ja, richtig. Und so wie Sie vorhin gesagt haben, es ist Gottes Wille. Wir können nicht fordern sozusagen. Der Herr weiß, was er uns schenkt. Und auch dieses Gebet, wo es am Ende heißt, du wirst mir aber nicht mehr auferlegen, als ich tragen kann. Und das muss ich mir dann auch oft vorsagen. Und er weiß es, was er uns auferlegt.
Genau, und um jetzt den Bogen wieder zu spannen zum heutigen Thema, der Perfektionist tut sich ganz schwer mit Vertrauen, der möchte alles selber machen, der möchte eben eigene Taten, der möchte eben makellos dastehen. Und deswegen tut es ihm so gut, im Gottvertrauen zu wachsen. Jesus, ich vertraue auf dich, ist eine sehr gute Therapie für einen Perfektionisten. Danke für den Anruf.
Ja, ich danke Ihnen. Vergelt's Gott. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Sie hören die Lebenshilfe von Radio Maria. Heute mit Professor Raphael Bonelli, Grenzfragen zwischen Psychiatrie und Spiritualität. Sind wir wieder auf Sendung. Und wir nehmen noch einen Anruf auf Sendung. Grüß Gott, Sie sind jetzt auf Sendung.
Grüß Gott miteinander.
Grüß Gott.
Ich möchte diese Dame, die vorhin gesprochen hat, ganz herzlich danken. Ich habe auch etwas Gutes, Positives erlebt mit Gottesvertrauen. Als wir vor 30 Jahren vom Ausland zurückkamen, waren die Vorräte aufgebraucht und wir standen da vor leeren Körben, sag ich mal. Und dann ist mir dieser Bibelvers, den Sie gesagt haben, dass der Herr Gott die Tiere füttert und alles, dass wir Menschen uns nicht zu sorgen brauchen, kam mir ganz spontan dieser Vers in den Sinn. Und was ist passiert? Ich habe diesen Vers gesprochen und die ganze Zeit sind Leute gekommen und haben uns Nahrungsmittel gebracht, ohne dass ich ihnen das zuvor gesagt habe. Gott hat durch meine Mitmenschen gewirkt.
Das ist ein sehr schönes Zeugnis, das Sie da geben. Und aus meinem Bekanntenkreis kann ich bestätigen, was Sie sagen. Also mir fällt jetzt besonders auf, dass Gott für die Familien sorgt, die großzügig in Kindern sind. Also die offen sind für das göttliche Geschenk des Kindes und die nicht sagen, nein, das können wir uns nicht leisten, wir sonst können wir kein zweites Auto haben und so weiter, dass Gott auf diese Familien besonders schaut und da immer ganz wunderbare Arten es gibt, wie eine neue Wohnung dazukommt, wie irgendwie sich das finanziell alles ausgeht. Also da, das ist eine ganz ähnliche Erfahrung, die ich oftmals beobachtet habe, wie das, was Sie jetzt von sich selbst erzählen. Da bedanke ich mich, das mit uns geteilt haben. Dankeschön.
Ich danke Ihnen auch für den Vortrag. Es war sehr interessant. Adieu miteinander.
Sehr geehrter Professor Bonelli, vielen Dank für diese Sendung, für den Vortrag. Ich denke jetzt zum Schluss der Sendung noch die Frage an Sie, ob es ein abschließendes Wort gibt von Ihrer Seite an unsere Zuhörer. Gern würde ich im Anschluss dann auch noch auf Ihr Buch hinweisen, das Sie gerade speziell zu diesem Thema verfasst haben.
Ja, ich möchte vielleicht abschließend, ich glaube, dass Perfektionismus eine große Krankheit der Zeit ist, dass der Zeitgeist in erster Linie perfektionistisch und sehr viel Angst davor hat, etwas falsch zu machen. Die Menschen sind auch mehr und mehr motiviert aus dieser Angst, etwas falsch zu machen oder vielleicht verurteilt oder sonst was zu werden.
Lieber Professor Bonelli, vielen Dank für die Sendung. Ihnen noch einen schönen und gesegneten Tag. Auf Wiederhören. Liebe Zuhörer, die Sendung geht Ihrem Ende entgegen. Aber nun, wie versprochen, noch der Hinweis auch auf das Buch von Professor Raphael Bonelli. Der Titel lautet Perfektionismus, wenn das Soll zum Muss wird. Wenn Sie das Buch kaufen möchten, dann finden Sie es unter diesem Titel in den gut sortierten Buchhandlungen und natürlich überall, wo es Bücher gibt, zum Bestellen. Für heute geht die Lebenshilfe zu Ende. Aus dem Studio in Brixen darf ich mich verabschieden. Christian Ortner, schön, dass Sie mit dabei waren.
Lebenshilfe-Sendung war eine Gemeinschaftsproduktion von Radio Maria Österreich und Radio Maria Südtirol. Wir bedanken uns herzlich bei Christian Ortner für die Moderation. In der Reihe Grenzfragen zwischen Psychiatrie und Spiritualität widmete sich der Wiener Psychiater Dr. Dr. Raphael Bonelli heute dem Thema Perfektionismus. Dazu hat Herr Dr. Bonelli ein Buch geschrieben, das im Padloch Verlag erschienen ist, mit dem Titel Perfektionismus, wenn das Soll zum Muss wird. Und darum ging es auch heute in der Sendung, um den inneren Druck, den wir uns selber machen, um das leisten müssen. Informationen dazu bekommen Sie wie immer beim Radio Horeb Hörerservice. Die Rufnummer, das ist die 08328 921 110. Dr. Bonelli, er ist Leiter der Forschungsgruppe Neuropsychiatrie an der Sigmund Freud Universität und Direktor des Wiener Institutes für Religiosität in Psychiatrie und Psychotherapie. Regelmäßig lädt er dazu auch zu Fachtagungen ein. Herr Dr. Bonelli führt eine Privatpraxis in Wien und bietet auch Telefonsprechzeiten an. Möchten Sie Kontakt mit seiner Praxis aufnehmen oder an einer der Fachtagungen teilnehmen, dann finden Sie die Kontaktdaten in gewohnter Weise auf der Homepage horeb.org oder Sie rufen die Kollegen vom Radio Horeb Hörerservice an, die Sie immer montags bis freitags von 9 bis 12 und am Nachmittag Montag, Dienstag, Donnerstag von 13 bis 16 Uhr erreichen, mittwochs sogar von 13 bis 18 Uhr. Der Hörerservice hat die Rufnummer 08328 921 110. Diese Sendung können Sie auch in unserem Podcast nachhören unter Lebenshilfe, Leben in Beziehung, www.horeb.org, unsere Homepage. Oder Sie wenden sich an den Radio Horeb CD-Dienst, lassen sich einen Mitschnitt zukommen. Das ist die 08328 921 120. Und mit diesen Angaben geht die Lebenshilfe-Sendung für heute zu Ende. Die Angaben haben Sie bekommen von Sabine Böhler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.